Am 15. Februar 2016 wurde in Los Angeles zum 58. Mal wurden die begehrtesten Musiktrophäen der Welt verliehen, die Grammys. Auch Paul McCartney, der Ex-Beatle, war dort anwesend und mit einigen Leuten wollte eine private Grammy-Party besuchen. Kommt Paul McCartney zu einer Party, dann wird diese Party natürlich aufgewertet. Was für eine Ehre für den Veranstalter dieser privaten Party. Doch der Türsteher erkannte Paul McCartney nicht und er verweigerte ihm den Zutritt. Selbst ein Weltstar wie Paul McCartney hat offenbar nicht zu jeder Party Zugang. McCartney dachte wohl, dass ihm jede Party offen stehen würde, weil man ihn doch kennt. Doch bei dieser Party hat er sich getäuscht. Der Türsteher meinte, er würde nicht zu dieser Gesellschaft passen. Und darum geht es auch in unserem Abschnitt im Epheserbrief. Es geht um die Frage, wer zum Volk Gottes dazugehört, oder anders gesagt, wer Zutritt in den Himmel bekommt, wer zugelassen wird, wer durch die Türe eintreten kann. Wir sind heute bereits beim letzten Teil der Reihe Gottes großartiger Plan für die Menschen. Die Überschrift über den letzten Abschnitt lautet: Bewahrt bis zur vollständigen Erlösung. Lesen wir zuerst diesen Abschnitt. In ihm, in Jesus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus betont nochmals in aller Deutlichkeit die Entscheidung, die Gott vor der Erschaffung der Welt getroffen hatte. Von Anfang an war es Gottes Entschluss, so verstand es Paulus, früher schon, dass Gott Israel erwählte. In Christus sind wir im Voraus durch das Los getroffen worden, nach dem Beschluss dessen, der alles bewirkt, also Gott. Und das geschah alles nach seinem Willen. Nun, diese Übersetzung werdet ihr in eurer Bibel vermutlich nicht finden. Meistens steht so etwas wie: In ihm sind wir zu Erben eingesetzt. Im Epheserbrief gibt es drei Stellen, die im Griechischen das Wort verwenden, das mit Erbe übersetzt werden sollte. Doch dieses Wort, das Paulus hier im Vers 11 verwendet, ist ein anderes. Im Neuen Testament kommt es nur in diesem Vers vor. Dieses Wort bedeutet eigentlich vom Los getroffen sein. Vermutlich verzichtete man auf diese Übersetzung, weil man mit Recht befürchtet, dass der Leser dadurch irritiert würde und Missverständnisse entstehen könnten. Ich denke, dass Paulus mit dieser Wortwahl der Tatsache verstärkten Ausdruck geben will, dass die Erwählung auf reiner Gnade beruht. Das Los ist auf Israel gefallen, auf das jüdische Volk. Die Juden haben keine Verdienste vorzuweisen, aufgrund derer sie sich Gott für sie entschieden hätte. Diese Erwählung ist ihnen zugefallen, wie ein Los. Es ist der ausdrückliche Wille Gottes, der das bewirkte. Das ist Gnade, Gottes Gnade, eben ein freies Geschenk. Mose sagte den Israeliten, bevor sie das Land Kanaan eroberten, ihr seid ein Volk, das ausschließlich Jahwe, dem Gott Israels, gehört. Jahwe, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das Los fiel auf Israel. Natürlich könnte man auf die Idee kommen, Israel könnte trotzdem etwas dazu beigetragen haben, dass Gott sie erwählte. Doch Mose sagte deutlich, dass sie nichts, aber auch gar nichts beigetragen hatten. Das tat Gott nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker, ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Also es gab nichts bei euch, das Gott beeindruckt hätte, das zu tun. Ihr habt nicht den kleinsten Verdienst. Es ist wirklich die einzige Wahl Gottes, die er getroffen hat. Sie sollen sich also nichts einbilden. Gott hat die Wahl getroffen. Warum auch immer ist das Los dem Volk Israel zugefallen. Damit betont Paulus die absolute Souveränität Gottes in dieser Entscheidung. Diese Gnadenwahl ist aber mit einer Aufgabe verbunden. Das Volk Israel soll ein vorbildliches und Gott zugewandtes Leben führen. Mose sagt, ihr habt ja dazu gesagt, ihr habt ja dazu gesagt, dass ihr ein heiliges Volk sein sollt, das ausschließlich Jahwe, seinem Gott, gehört, ein Volk, mit dem Jahwe Ehre einlegen und das er hoch über alle anderen Völker erheben will, die er geschaffen hat. Gott hat das Volk Israel erwählt und Israel hatte diese Erwählung zugestimmt. Sie waren bereit, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Die Erwählung hat zur Folge, dass Israel Gott Ehre erweisen sollte. Und genau dieser Gedanke greift Paulus hier auf. Wir wurden vom Los getroffen mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm und zu Gottes Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Alle Juden, die im Blick auf den Messias lebten, alle Juden, die im alten Bund, im Alten Testament ein gottesfürchtiges Leben führten, gehören zum Volk Gottes. Leider hat das Volk Israel einen anderen Weg eingeschlagen. Aber es gab immer Israeliten, die ihr Leben auf Gott ausrichteten, vorbildlich lebten und ihre Hoffnung auf den Messias, auf Christus setzten. Zu diesen Personen gehörte zum Beispiel der König David, aber auch der alte Mann Simeon und die Prophetin Hanna, die auf Jesus gewartet hatten und überglücklich waren, ihn vor ihrem Tod noch zu sehen, als Maria und Josef mit Jesus zum Tempel gingen, um ihn beschneiden zu lassen. Wir haben in der ersten Predigt die Frage gestellt, wer mit dem Uns und mit dem Wir gemeint ist. Von wem spricht Paulus in den ersten 12 Versen des Epheserbriefes? Und ich bin davon überzeugt, ich habe das ja noch offen gelassen, dass er zunächst einmal von den Juden spricht. Den Juden, dem erwählten Volk Gottes. Eigentlich können wir gar nichts anderes erwarten, so dachten die Juden, auch die Juden, die Jesus nachfolgten. Gott musste Petrus eine spezielle Lektion erteilen. Er sollte nämlich zu Cornelius, einem heidnischen Hauptmann, gehen. Und da musste Petrus über seinen eigenen jüdischen Schatten springen. Er tat es nur, weil Gott unmissverständlich ihn dazu aufforderte. Und im Haus des Cornelius angekommen, sagte er, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Das war ihm nicht klar vorher. Vor der Erschaffung der Welt erwählte Gott das Volk Israel. Das glaubten die Juden. Davon waren sie überzeugt. Doch Paulus verstand, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Gott hat ihm und den anderen Aposteln ein Geheimnis offenbart, das über die Jahrhunderte verborgen lag. Eindrücklicher könnte Paulus dieses Geheimnis nun nicht enthüllen, wie er es hier tut. Bis zum Vers 12, das müsst ihr vielleicht zu Hause nochmal durchlesen, bis zum Vers 12 spricht er immer von uns und wir. Uns hat er. Aber im Vers 13 wendet sich Paulus direkt an die nichtjüdischen Leser. Jetzt sagt er zum ersten Mal, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Also jetzt habe ich von uns als Juden gesprochen, die den Messias kennen, aber jetzt gehört auch ihr Heiden gehört jetzt zu Christus. Das ist eine ganz neue Perspektive. Obwohl die Juden das erwählte Volk Gottes sind, können die Heiden genauso wie die Juden an allen Versprechungen Gottes teilhaben. So wie wenn sie Juden wären. Durch Christus bekommen die Heiden dieselben Privilegien wie die Israeliten, die Jesus nachfolgen. Paulus führt das später noch genauer aus. Früher hatte ihr Heiden keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hatte keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Und glücklicherweise änderte sich das komplett durch Jesus. Jetzt können auch die Heiden ein hoffnungsvolles Leben mit Gott führen. Jesus selber macht es möglich. Die Hoffnungslosigkeit der Heiden ist vergangen. Das ist alles durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ihr Heiden, versteht ihr? Er macht hier den Sprung von wir uns zu ihr Heiden. Mit anderen Worten, die Heiden gehören, die zu Christus gehören, gehören auch zum Volk Gottes. Nun bleibt die Frage, wie sich das konkret auswirkt. Gehört jetzt jeder Heide automatisch zum Volk Gottes? Nein, natürlich nicht. Genauso wie nicht jeder Jude automatisch zum Volk Gottes gehört. Die Heiden, die sich Jesus zuwenden, gehören zum Volk Gottes, und auch die Juden, die sich Jesus zuwenden, dem Messias, gehören zum Volk Gottes. Paulus schreibt ganz genau, wie das vor sich ging, dass die Epheser zu Christus und somit zum Volk Gottes gehören. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit beschreibt Paulus, wie ein Mensch übrigens auch heute noch Christ werden kann. Also, was macht Paulus, bevor ich weiterfahre, möchte ich das nochmals verdeutlichen. Er spricht von wir, uns. Wir haben ja gesehen, das ist individuelle Sicht, dass es eine persönliche Wahl ist, irgendwelcher Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, dass Gott sagt, der Hans, der Heiler und der Franz und das Heidi und das Vreneli, die werden gerettet und die anderen nicht. Das wäre die individuelle Sicht der Dinge. Das andere ist die kollektive Sicht, dass Gott ein Kollektiv erwählt. Und da haben wir gesehen, es gibt, entweder könnte das die Menschheit sein, oder es könnten die Juden sein. Und so wie Paulus argumentiert, meine ich, dass Paulus von uns und wir, von wir Juden, die Jesus kennen, spricht. Und jetzt sagt er das Großartige, durch das Christus für uns gestorben ist, ist das, was den Juden versprochen ist, das gilt nun für alle Menschen, die mit Christus in Verbindung kommen. Es gibt zwischen den Heiden und Juden in Christus keinen Unterschied mehr. Und somit gilt das, was Paulus in den ersten 12 Versen sagt, für uns alle. Weil wir jetzt alle auch an dem teilhaben, an dem die Juden teilhaben, die Christus nachfolgen. Jetzt haben wir auch als Heiden Anteil an dem. Und deshalb, dass wir und uns und ihr habt jetzt genau dasselbe wie wir als das erwählte Volk. Ich finde das einfach fantastisch, ehrlich gesagt. Es ist einfach wieder mal ein literarisches Kunstwerk, oder wie Paulus hier argumentiert. Die Voraussetzung ist, dass ich das Evangelium höre. Das Evangelium lehrt, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb und er nach 3 Tagen auferstand. Das Evangelium lehrt, dass deshalb jeder Mensch seine Schuld bekennen und sich so mit Gott versöhnen kann. Paulus schreibt den Christen in Korinth, wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Der erste Schritt ist also, das Evangelium zu hören. Und in diesem Raum hat es jeder gehört. Und jeder, wer will, kann noch mehr darüber erfahren. Der zweite Schritt ist, dass wir diese Botschaft im Glauben annehmen. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Das geschieht durch die Hinwendung zu Gott. In einem Gebet kann ich meine Schuld bekennen und mich entschließen, Jesus nachzufolgen, vor Gott kapitulieren. Ich lade Jesus in mein Leben ein. Und als die Menschen am Pfingsten die Predigt von Petrus hörten, fragten sie, was sie nun tun könnten. Er antwortete, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Der Heilige Geist ist die Folge dieser Hinwendung. Wenden wir uns zu Gott hin, dann wendet sich Gott zu uns, indem er durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt. In uns wohnt Christus in mir. Zentrale Botschaft des Evangeliums. Wie Paulus sagte, das ist übrigens der dritte Schritt. Gott hat euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Es sind diese 3 Schritte, das Evangelium hören und auf das Evangelium reagieren. Und der dritte Schritt, wir werden empfangen, und zwar den Heiligen Geist. So kann jeder Mensch, egal welcher Nation er angehört, zum Volk Gottes kommen und an all dem Reichtum teilhaben, das Gott seinen Kindern versprochen hat. Und als Petrus bei Cornelius war und sah, dass der Heilige Geist zu ihm kam, verstand er plötzlich, dass Gott jeden Menschen retten will und kann. Und erstaunt sagt er, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Mit der Annahme des Evangeliums und der damit verbundenen Hinwendung zu Jesus bekommen wir den Heiligen Geist, und das bedeutet, dass Gott uns nicht allein lässt, sondern dass er in uns lebt. Gott begleitet uns, bis wir das Ziel erreichen. Und Paulus betont nun zwei interessante Aspekte des Heiligen Geistes. Gott hat euch durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wenn der Heilige Geist zu einem Mensch kommt, vergleicht Paulus das mit einem Siegel. Wir können uns das so vorstellen, wie wenn der Betreibungsbeamte durch eine Wohnung läuft und die Gegenstände, die in die Konkursmasse fallen, mit einem Siegel versieht. Die versiegelten Gegenstände gehören ab diesem Zeitpunkt nicht mehr dem Bewohner dieser Wohnung selbst, wenn sie noch in der Wohnung stehen. Sie sind jetzt das Eigentum des Betreibungsamtes. Das ist ein bisschen banaler Vergleich, aber dass wir. Und mit diesem Siegel will Paulus genau sagen, dass der Heilige Geist uns zum Eigentum Gottes macht. Nun gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören Gott. Er hat uns versiegelt. Egal wo und in welchen Umständen wir leben, wir gehören jetzt zu Gott, wir sind sein Eigentum, wir sind versiegelt. Und einen zweiten Aspekt betont Paulus. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Wir wissen ja, wie eine Anzahlung funktioniert. Wer ein Auto oder ein Haus kauft, der bezahlt meistens bei Vertragsabschluss einen beträchtlichen Betrag zur Anzahlung. Damit gibt der Käufer dem Verkäufer die Garantie, dass er die fehlende Summe auch noch bezahlen wird, weil er sonst die Anzahlung verlieren würde. Die Anzahlung ist also eine Garantie für den ausstehenden Betrag. Und der Heilige Geist ist eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Es ist also eine Anzahlung, aber das Vollkommene, das haben wir noch nicht. Wir sind immer noch in dieser gefallenen Schöpfung. Das ist der erste Teil der Erlösung. Der größte Reichtum, den wir als Christen erhalten werden, ist immer noch ausstehend. Unsere Erlösung ist noch nicht vollständig. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Rom: Wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes. Sogar wir, die den ersten Teil des künftigen Erbes schon erhalten haben, seufzen innerlich, weil die volle Verwirklichung dessen noch aufsteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir müssen warten, aber Gott hat uns mit dem Heiligen Geist eine Anzahlung gemacht, eine Garantie gegeben, dass wir alles bekommen werden, was er uns versprochen hat. Gottes großartiger Plan für uns Menschen. Also die ersten 14 Verse im Epheserbrief. Kapitel 1, offenbaren den großartigen Plan Gottes für die Rettung von uns Menschen. Dass er alle Menschen durch seinen Sohn retten will. Und er will die Menschen, die die Rettung annehmen, durch den Heiligen Geist zum Ziel führen. Er macht keinen Unterschied, ob jemand jüdischer oder heidnischer Herkunft ist. Alle, die Jesus nachfolgen, werden zu einem einzigen Leib hinzugefügt. Es gibt nicht einen Leib für die Juden, die zu Christus gekommen sind, und einen Leib für die Heiden, die zu Christus gekommen sind. Es gibt ein Leib in Christus. Dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Nun, wenn ihr jetzt den Epheserbrief durchlest, werdet ihr vieles, was Paulus schreibt, denke ich, besser verstehen und einordnen können, denn das ist sein Thema. Das ist das große Thema überhaupt der ersten Christen gewesen. Wie verhält es sich zwischen Judenchristen und Heidenchristen? Für das gab es Apostelgeschichte 15 ein Konzil, die haben miteinander gestritten. Das war gar nicht so klar damals alles. Der Epheserbrief erklärt das jetzt. Und wenn man das verstanden hat, was das Thema ist, dann sieht man, wie großartig Paulus diese Gedanken führt und wie er das erklärt. Dieser großartige Plan Gottes sollte uns dazu führen, dass wir Gott für alles die Ehre geben. Unser Leben soll sich nicht nur um uns selbst drehen, sondern um die Ehre Gottes. Wie Paulus schreibt, Gott erwählte uns mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Ich bete mit uns. Ja, Vater, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, ist reine Gnade, weil du es so gewollt hast. Du hast erwählt. Und du hast uns gesagt, dass wir durch den Glauben an Jesus, deinen Sohn, der für unsere Schuld am Kreuz starb, egal zu welchem Volk wir gehören, alles erhalten, was du dem Volk Israel versprochen hast. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen dem erwählten Volk und zwischen denen, die Jesus nachfolgen. Alle, die Jesus nachfolgen, Juden und Heiden, gehören zum selben Körper. Und dafür danken wir dir. Es ist ein großartiges Geschenk, ein großartiger Plan, dass du alle Menschen im Blick hast. Und jeder, der möchte, kann vor dir kapitulieren und kann dieses Geschenk bekommen. Den Heiligen Geist, der eine Anzahlung ist, eine Garantie für den großartigen Reichtum, den wir einmal sehen werden. Ich danke dir. Amen.